Ich bitte um Verständnis, wenn ich ab und zu vielleicht mal einen Anglizismus gebrauche, weil ich normalerweise zu Hause mit meiner Familie Englisch spreche und auch in der Arbeit hauptsächlich im europäischen und ja, großen Ganzen im Ausland tätig bin. Ich bin zwar Deutscher, habe aber eben seit Jahren recht wenig Deutsch gesprochen. In meiner Biografie steht, dass ich Jura studiert habe und mit dem Staatsexamen abgeschlossen habe, anschließend Theologie. Das tat man früher auch so, bei Calvin und bei Luther ist das der Fall, bei vielen anderen auch. Und nach einigen Jahren von Wirken in diesen Bereichen habe ich mich mit Problemen in der sogenannten dritten Welt auseinandergesetzt und dort unterrichtet auf allen Kontinenten, um dort praktische Hilfe zu leisten, aber eben auch um das geistig-geschichtliche, wirtschaftliche, religiöse Phänomen, dem man dort begegnet, zu erkunden und dorthin es zu verstehen und dort hineinzuwirken. Mit diesem Thema, du bist, was du glaubst, wird natürlich etwas ausgesagt, was mehr bedeutet als nur du bist, was du isst. Es geht darum, dass auch im Kopf etwas geschieht und nicht nur im Bauch. Das heißt, dass man sich Vorstellungen macht über das Leben in Einzelheiten, auf die ich eingehen will, wo man sich die Fragen stellt, wie ich das, die Wirklichkeit verstehe, in die hinein ich, ohne gefragt geworden zu sein, geboren wurde. In My Fair Lady wird die Frage gestellt, warum kann eine Frau nicht wie ein Mann sein? Wir alle stellen uns die Fragen, warum kann der andere nicht so sein wie ich? Oder wenn ich mir selbst nicht gefalle, warum kann ich nicht so sein wie der andere? Und das wirft natürlich eine Frage auf, nämlich gerade um die es hier geht. Was glaube ich denn von dieser Wirklichkeit, an der ich teilnehme, in die ich eingeworben bin, die ich bearbeite und in der ich mich ausdrücke? In der ganzen Welt gibt es äußerliche Gründe und fortwirkende Einflüsse auf unsere Existenz. In der Tat, was wir essen und trinken, das Wetter, dem wir ausgesetzt sind, die Umwelt, in der wir bestehen, bewirken Abwehrkrämpfe und Substanzen, die auf uns einwirken und die uns gestalten in vielen Bereichen. Diese Bereiche beziehen sich hauptsächlich auf äußere Einflüsse, auf biologisch-genetische Mechanismen mit bestimmenden Beiträgen, die uns zu den Gestalten werden lassen, die wir sind. Darüber hinaus gibt es aber auch innere Einflüsse, das heißt Einflüsse, die von meinem Verstehen her ausgehen und die mein Handeln schließlich auf die eine oder andere Weise beeinflussen. Diese Gebiete sind nicht Essen und Trinken und materielle, biologische, genetische Einflüsse, sondern sind vielmehr geistig, moralisch, kulturelle Einflüsse, die beim Denken, bei meinen Vorstellungen, bei meinem Handeln mitwirken und die dann konsequent auch die Welt, in der ich lebe, beeinflussen. Auf diesem Gebiet, diesem inneren Gebiet des Denkens, des Nachdenkens, des Überprüfens, des Abwägens, entdecke ich etwas, was grundsätzlich zum Menschen gehört, nämlich die Freiheit der Entscheidung, die Freiheit der Vorstellung, die Freiheit, sich Gedanken zu machen über die Wirklichkeit oder über eine mir selbst eingebildete Wirklichkeit, das heißt, die ich mir im Bilde vorgestellt habe. Nur mittels dieser Freiheit gibt es die Möglichkeit, Wertunterscheidungen zu treffen, Zielsetzungen sich zu geben, Träume zu träumen und manchmal auch zu verwirklichen oder zumindest zu versuchen, sie zu verwirklichen und sich Vorstellungen zu machen, was man in der Zukunft vielleicht noch bewirken könnte. Wie ich mich mit den Begebenheiten der Wirklichkeit, in der ich lebe, umgehe, wie ich sie sehe, wie ich sie verstehe, wie ich darin handle, all das setzt voraus, dass ich einen Handlungsspielraum habe, das heißt einen Bereich von Freiheit, mir das so oder so vorzustellen, so oder anders vorzustellen. Ich kann mich dieser Wirklichkeit unterwerfen oder sie vielleicht auch verschieben, verändern. Ich kann sie vielleicht sogar verhindern. All das betrifft den Bereich der inneren Vorstellungen im Gegensatz zu den äußeren Einflüssen, die auf mich gewirkt haben. Hier in diesem inneren Bereich geht es um Vorstellungen, um Meinungen. Hier geht es um das, was ich beeinträchtigen kann, genauso wie um mein Verständnis und was sich dann ausdrückt in meinem Handeln. Hier gibt es eine Variationsbreite. Hier gibt es Unterschiede von Mensch zu Mensch, von Generation zu Generation. Was wir sehen, ist eine Vielfalt von Freiheiten oder wie es im 19. Jahrhundert so schön klang in dem deutschen Lied, die Gedanken sind frei. Allerdings ist diese Freiheit nicht total, sondern bewegt sich zwischen zwei extremen Bereichen, die ich etwa so umschreiben möchte. Auf der einen Seite der Einfluss der Materie, die mich bestimmt, die Geschichte, die gesehen wird als das Diktat, das sich auswirkt auf mein Handeln und mein Leben. Als ich jahrelang in Russland tätig war, merkte ich, wie sehr dort Leute an die Macht der Sternzeichen glaubten, an die Sterne, dargestellt in Sternzeichen, die ausschlaggebend waren für die Qualität ihrer Ehe oder ihren Arbeitsplatz oder ihre Gesundheit. Das heißt, der Bereich der Freiheit, mich entscheiden zu können, Umstände zu verändern oder sogar zu verhindern, ist enorm eingeschränkt, indem ich mich der Wirklichkeit ausgesetzt sehe, einer Wirklichkeit, die materiell praktisch mein ganzes Leben dominiert. Im Gegensatz dazu, auf der anderen extremen Seite, ist Ikarus, der versucht, mit seinen Wachsflügeln der Sonne nahe zu kommen, so hoch zu fliegen, wie es dem Menschen unmöglich ist. Oder bei Rousseau und den Romantikern, die sich eine neue Welt vorstellen, der Wirklichkeit wenig entspricht, wo er von der totalen Freiheit des Menschen spricht und die Eingeschränktheit nur sieht als Auswuchs der Zivilisation. Der Mensch muss sich befreien von allen äußeren Vorschriften und Maßnahmen. Oder man kann auch auf diesem Gebiet des anderen Extrems der Freiheit vieles in Amerika bezeichnen, wo der Traum häufig dargestellt wird als wichtigere Wirklichkeit als die Tatsachen, die einem umgeben. Wiederum auf der Seite der Unfreiheit bestimmt die Genetik unser biologisches und vielleicht auch psychologisches Wesen in großem Maße. Hier spricht man von Schicksal, in manchen Religionskreisen spricht man von Gott. Man spricht auch von dem Gewicht der Vergangenheit, das mich bestimmt hat, vorherbestimmt hat, dass ich so bin, wie ich halt bin. Und daran lässt sich nichts ändern. Sie sehen, dass das Extreme der Unfreiheit. Auf dem Gebiet der Freiheit, das andere Extrem, das dem entgegensteht, auf der anderen Seite steht, sehe ich mich als jemand, der als Tabula Rasa geboren wird, total frei, mit allen Möglichkeiten offen vor mir, wo ich alles neu erfinden kann, selbst meine eigene Sexualität, und ich vortäuschen könnte, ich könnte auch eine Frau sein. Dort gibt es die Freiheit der eigenen Identität, der Einmaligkeit des Menschen, die persönliche Beziehung, die ich zur Wirklichkeit habe, bis hin zu denen, die von einem persönlichen Gott reden, ob der nun Buddha oder Jesus Christus heißt, darauf kommt es wenig an. Die eine Zukunft sehen, die offen ist, in der alles machbar wird. Oder man glaubt zumindest, in dieser Freiheit alles machbar machen zu können. Ob man nun mit dem einen Extrem endet, dem Extrem der Unfreiheit, der Materie, der Geschichte, die alles vorherbestimmt, oder Gott, der die totale Kontrolle übernommen hat über alles, was geschieht, oder ob ich einfach mich beziehe auf das Schicksal, so bin ich halt, oder auf der anderen Seite mich den Träumen der Freiheit hingebe, all das bestimmt das, was ich glaube, und das bestimmt das, was ich bin. Es wird ausgedrückt in Kulturen, oder so heißt es zumindest heute. Andere Werte, andere Menschen, andere Sitten, andere Länder, andere Politik, andere Kunst, andere Umschreibung von Ehe, von Treue, von Recht und Unrecht. All das wird gefördert, wenn ich davon ausgehe, dass ich mich entscheiden kann, auf welchem Gebiet ich mich nun vortreiben will, mehr hin zur Unfreiheit oder mehr hin zur Freiheit selbst. Kulturen, so wie ich das bezeichne, als die Möglichkeit oder die Fähigkeit einer Gruppe von Menschen, eine Ordnung in ihr Leben zu bringen, anhand dessen, was man häufig und gemeinsam immer wieder tut, was heute als Kultur bezeichnet wird, fördert ein Anbinden an ein größeres Ganzes. Eben bei Hegel an die Geschichte, im Marxismus an, an den wissenschaftlichen Fortschritt. In unserer Marktwirtschaft geht es darum, sich selbst zu verwirklichen. Im Islam geht es darum, den Willen Gottes zu tun. Im afrikanischen Glaubensdenken geht es darum, die Vorfahren immer wieder zu kopieren, denn sie schauen uns über die Schulter, um zu sehen, dass wir ja alles wiederholen, genauso wie es uns, sie uns vorgemacht haben. Hier in diesen verschiedenen Kulturen, diesen verschiedenen Arten mit der Umwelt umzugehen, sie zu verstehen, sieht man eine Vielzahl von Einzeleindrücken, Vorzügen, Aktionen, von Realisationen und von Koordinationen. Eine Erklärung von Erlebnissen, die sich der Mensch zusammenbaut, um das Was und das Warum seiner Existenz und seiner Erlebnisse ordnen zu können. Aber hier geht es doch darum, eben die Wirklichkeit, wie wir sie erleben, wie jeder Mensch sie erlebt, richtig verstehen zu können. Einen Unterschied zu machen zwischen der realen Welt und die Mächte, die dahinter handeln. Zwischen der Sache, der Materie und den Vorstellungen, der Gedanken, die ich darüber habe. Mir begegnet im Leben sowohl Leben als auch Tod. Ich bin mir selbstbewusst als Individuum und muss verstehen, wie ich in die Gemeinschaft passe oder wie ich der Gemeinschaft Widerstand leisten muss. Was macht den Mann aus? Was macht die Frau aus? Gibt es einen Unterschied, der letztlich begründet ist im Wesen der Sache selbst oder der Person selbst? Ich begegne Fragen über die Autorität. Wer sagt denn nun, was rechtens ist oder Unrecht? Mit welcher Autorität wird das behauptet? Kann diese Autorität hinterfragt werden? Ich mache einen Unterschied zwischen Realität und Einbildung. Und woher weiß ich, dass ich mir die Realität nicht selbst einbilde? Oder ob ich zur eigentlichen Realität nicht erst durchdringe, wenn ich mit Alkoholkonsum, Drogen oder französischen Träumen mir die Dinge so vorstelle, wie ich sie mir einbilden will. Ich merke einen Unterschied zwischen Mensch und Nichtmensch, zwischen Arbeit und Zeit und Natur und wie ich diese Dinge alle verstehe, Recht und Unrecht, Leben und Tod, Wirklichkeit und Schein, Mann und Frau, Individualität und Gemeinschaft, wie ich diese Dinge bearbeite, beeinflusst mein Verhalten, bestimmt das Wesen der Kultur, an der ich teilnehme. Lebe ich in einer Wirklichkeit, die sich immer wiederholt, oder lebe ich in einer Wirklichkeit, in der es auch Erneuerungen geben kann oder sogar Erfindungen, Dinge, die vorher noch nicht existierten und die jetzt erst existent werden durch die Tätigkeit meines Verstandes, meiner Vorstellung und meiner Handfertigkeit. Mit anderen Worten, wie ich auf diese Dinge antworte, bestimmt die Kultur, in der ich lebe. Und die Kultur drückt aus, was ich von diesen Dingen halte, was ich von ihnen über sie glaube. Und was ich über sie glaube, bestimmt mein Handeln in diese Wirklichkeit hinein. Und von daher ergibt sich das Thema, das, was du glaubst, bist du auch. Denn so handelst du, so denkst du, so wirkst du, so siehst du die Geschichte. Und was du von ihr hältst, verschafft ganz andere menschliche Gemeinschaften, ganz andere Kulturen, in denen es darum nicht nur darum geht, biografisch niederzuschreiben, was geschieht, sondern in denen auch anzuerkennen ist, dass manches, was unter Kultur läuft, mehr Leid bringt als Trost oder Heil. Man kann die Welt in ihrer Vielfalt als Kulturlandschaften, als Völkergruppen, als Religionsorientierungseinheiten aus verschiedener Sicht sehen. Aus wirtschaftlich-geografischer Sicht erkenne ich, dass in manchen Bereichen der Welt das Leben unheimlich schwierig ist. Da gibt es Wüstensand, Flutwellen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, schwierige Transportwege. Und das führt dazu, dass ich die Wirklichkeit etwas anders verstehe, als wenn ich diese Probleme nicht alltäglich erfahre. Ich kann die Welt aber auch sehen aus machtpolitischer Sicht. Denn dann, aus dieser Sicht, hat der Stärkere immer recht. Er hat Zugang zu den Ressourcen in der Welt. Der Schlauere siegt. Macht diktiert das, was rechtens ist. Drittens kann ich die Welt sehen aus moralisch westlicher aus der westlichen moralischen Perspektive, wo ich zwar die Macht haben mag, aber nicht unbedingt der Anklage der Ausbeutung entgehen kann. Wo Macht nicht unbedingt Recht ist, sondern auch Diebstahl sein kann. Wo es Kreuzzüge gibt. Wo es auch Eroberungen gibt, die nicht rechtens sind. Ob ich sie nun aus der Welt, die Welt aus wirtschaftlich-geografischer Sicht sehe, dann kann ich nur beschreiben, was vorliegt. Die Umstände sind so, die Menschen verhalten sich so und ich kann quantitativ aufschreiben, wie sich diese Dinge verhalten, wie eine Menschheit, eine Familie, eine Gesellschaft damit umgeht. Aus machtpolitischer Sicht schreibe ich Geschichte. Ich beschreibe, was geschah. Der Stärkere hatte Zugang dazu. Der Schlauere hat gewonnen. Und nur aus westlich-moralischer Sicht gibt es eine weitere Komponente, die Rücksicht nimmt auf die gedanklichen Vorstellungen, auf die Glaubensausrichtung, auf die Wertvorstellungen des einen und des anderen. Und das will ich als geistesgeschichtliche Perspektive bezeichnen. Und anhand dieser Perspektive, die meines Erachtens auch angewendet werden muss, gibt es Armut nicht nur aufgrund von geografisch-wirtschaftlichen Umständen oder aufgrund von Macht, den Mächtigen, die die Schwächeren ausbeuten, sondern gibt es auch eine Armut von Vorstellungen über die verschiedenen Lebensbereiche, die meine Existenz ausmachen. Eine Armut von Vorstellungen in dem Sinne, dass ich mir sage, ja, da Tod und Leben gleichzeitig auftreten, müssen sie gleichwertig sein. Da es immer schon so gewesen ist, lässt sich daran nichts ändern. Weil die Natur mir keinen Regen schickt, deswegen muss ich ohne Wasser auskommen. Weil die Kindersterblichkeit enorm ist und immer schon so war, deswegen habe ich keine Hoffnung, das je ändern zu können. Der englische Schriftsteller Nepal beschreibt seine Heimkehr nach Indien, wo seine Eltern herkamen, in zwei Büchern. Einmal über Indien als verwundete Zivilisation und das andere Buch beschreibt er als Indien eine Ecke von Dunkelheit. Und in beiden Büchern beschreibt er die hinduistische Perspektive, der zustimmt, wenn er sieht, wie viel Tod, Leid und Matsch der Normalmensch in Indien bis vor kurzem alltäglich erlebte und wo sich die Frage, ob sich das auch ändern ließe, nur schwer stellt, weil einfach jeder in dieser Situation saß und nur wenige sich daraus befreien konnten, meistens aufgrund von Macht oder Schleue. Mit anderen Worten, wo eine Situation besteht, wo aus dem Glauben heraus, wo der Glauben bestimmt wird, aus der Normalität dessen, was geschieht, was immer schon da war, was beschrieben ist und was hingenommen wird als religiös vorherbestimmt in der Lehre des Hinduismus, dass jede Existenz ein gerechtes Urteil ausdrückt über die vorhergegangene Existenz nach der Lehre der Reinkarnation. Das heißt, hier besteht eine Armut von Vorstellungen. Man kann sich aus dem Hinduismus einfach nicht vorstellen, dass es auch anders sein könnte. Es sei denn, dass man natürlich Beispiele hat von anderswoher oder dass man sich selbst in Frage stellt oder den Mut hat, als Individuum sich gegen die Älteren oder die Gemeinschaft zu widersetzen und sich selbst und sie in Frage zu stellen. Mit anderen Worten, Armut kommt nicht nur deswegen vor, weil Wüstensand und Flutwellen und Vulkanausbrüche das Leben im Alltag schwierig machen, sondern sie kommt auch vor, weil die geistig gläubigen Vorstellungen von dem Wesen des Menschen und der Aufgabe menschlichen Lebens arm sind und nicht den Mut machen, nicht den intellektuellen Rahmen mehr geben, aus dem heraus die Tat gegen die Natur unternommen werden kann, in der andere Vorstellungen im Verstand beginnen und zur besseren Handlung führen. Das findet man nun in verschiedensten Bereichen, was ich vorher als Kultur bezeichnet habe. In der Sowjetunion, die Sowjetunion wurde zunehmend schwächer aus der Perspektive heraus, die sie über den Menschen hatte, nämlich als Materie im Produktionsprozess, als Mittel der geschichtlichen Entwicklung hin zu einer besseren Menschheit, wo der einzelne Mensch aber nicht gefördert wurde in seiner intellektuellen, geistigen und moralischen Fähigkeit, wo ideologisch alles bestimmt war, von wegen aus einem größeren Programm heraus, dem sich der Einzelne unterwerfen musste und für das er bereit sein musste, alles Mögliche zu opfern. Hier ging es um eine Weltanschauung, die menschenunwürdig war. Es hatte nichts mit Atheismus anfänglich zu tun, sondern es war unmenschlich an sich. Die Geschichte wurde als fortschrittlich hingestellt. Innergeschichtliche Perfektibilität wurde angenommen. Das heißt, es ging automatisch immer besser. Und jeder, der dem widersprach, musste beseitigt werden auf die eine oder andere Weise, weil er dieser utopistischen Perspektive nicht gerecht werden konnte. Es wurde angenommen, dass das Privateigentum den Menschen schlecht macht und nicht, dass der Mensch an sich schon Probleme hat und das Privateigentum missbrauchen kann. Dass auf der anderen Seite aber Privateigentum auch eine Bestätigung der individuellen schöpferischen Tätigkeit darstellt, das geschützt werden sollte. Hier hieß es, der Sozialismus wird siegen, aber nur dann, wenn der einzelne Mensch aufgegeben würde und die Ideologie hingestellt wurde als das Ziel. Der Arbeiter wurde gesehen als ein Teil des Verbesserungsmechanismus der Menschheit insgesamt. Man trifft in Russland zwei wunderbare Sprichwörter, die das aussagen. Einmal, und da lacht jeder drüber, denn sie kennen es alle, wir tun so, als arbeiteten wir und sie tun so, als zahlten sie uns. Und das zweite Sprichwort, was die ganze Tragik ausdrückt, ist, das höchste Gras, der größte Grashalm bekommt die Sichel, wird abgesägt. Und deswegen bleib klein, so wie die anderen. Zeige nicht dein Gesicht, steh nicht auf, tu nicht etwas anderes als das, was jeder andere tut. Hier mag man von Gott reden im Sinne, dass Hegel davon spricht, dass Gott sich in der Geschichte manifestiert, aber dieser Gott ist total unpersönlich. Er hat nichts mit Verständnis zu tun, sondern ist ein Gewicht, das sich ausdrückt im Laufe der Geschichte und den Menschen nicht ausdrückt, sondern zerdrückt. Denn es ist eine Ideologie, die unmenschlich ist, in dem Sinne, dass sie den menschlichen Verstand, den Geist, die Fähigkeit der Kreativität verneint und nur in Bezug auf das Fördern des Sozialismus es überhaupt zulässt. Hier gibt es wenig an Individualität, es sei denn in der kleinen Küche der Wohnhäuser, die unter Khrushchev gebaut wurden, die nie größer war, als dass man doch 3-4 Leute unterbringen konnte, damit es ja nicht zu einem kulturellen oder politischen Gespräch kommen konnte im Rahmen der privaten Wohnung. Im Islam finden wir Ähnliches. Dort ist auch der Gott des Islams im gewissen Sinne unpersönlich, weil der Koran nicht den Einzelnen anspricht in seinem Verstand, in seinem Zweifel, in seinen Fragen, sondern wo der Einzelne aufgefordert wird, zu gehorchen, blind zu gehorchen, nachzumachen, immer wieder den Text zu zitieren, ohne ihn unbedingt verstehen zu können. Ja, er darf nur auf Arabisch zitiert werden, er darf nicht übersetzt werden. Sie finden keine Übersetzung des Korans. Sie finden nur eine Erläuterung auf Deutsch, Englisch, Französisch und so weiter. Eine Auslegung, aber keinen Text. Denn der Koran ist gegeben in der heiligen Sprache des Arabischen. Und ob ich das nun verstehe oder nicht, der Wert des Korans liegt darin, dass er zitiert wird, auswendig gelernt, wiederholt. Ich erinnere mich noch an die Bewunderung, die ich empfand, als ich in der großen Moschee in Damaskus einen alten Mann sah, der zum x-ten Mal den Koran auswendig vor sich her zitierte. Hier geht es nicht darum, ins Gespräch zu kommen mit Gott, der vielleicht da ist, um zu erfahren, wie ich mein Leben zu verstehen habe. Hier geht es nicht darum, als Individuum angesprochen zu sein. Hier geht es nicht darum, eine Aufgabe auf mich zu nehmen, um mein Leben selbst auszurichten oder zu entdecken, was gut, recht und schön ist, sondern hier geht es darum, gruppenmäßig, im Kollektiv, wiederholt, immer wieder das Gleiche zu sagen. Hier geht es darum, dass ich eben nicht das Leben verstehe und weiß, was gut und böse ist, denn dieser Gott des Korans ist derjenige, der sowieso alles unter seiner Kontrolle hat und wo nichts geschieht, was nicht seinem Willen entspricht und deswegen auch nichts geschehen kann, was seinem Willen nicht entspricht. Hier gibt es kein eigentliches Problem für den Menschen, hier gibt es keinen schlechten Menschen, keinen sündigen Menschen, hier gibt es nur das Problem des ungehorsamen Menschen, dem schnell vergeben wird, wenn er darum bittet. Außerdem werden hier Aussagen gemacht, die ich nicht hinterfragen darf. Die Rolle des Mannes und der Frau, die Rolle des eigenen Verstandes, das Gespräch, wie man den Text auch von anderer Seite her vielleicht besser verstehen könnte. Aus diesem Grund gibt es in Ländern die unter dem Einfluss des Korans stehen, nicht den Vielparteienstaat oder die Mehrheit der sich ins Gespräch, im Gespräch treffenden Gelehrten, die sich darüber unterhalten, wie denn nun ein Text zu verstehen ist. Solch eine Haltung ist typisch für die jüdische Mentalität, wo es eben darum geht, das Wort nicht nur vorzulesen oder zu zitieren, sondern auch zu verstehen. Und wo das Verständnis eines Wortes oder eines Satzzusammenhanges oder dieses Satzes im Zusammenhang des ganzen Kapitels oder des ganzen Buches unheimlich wichtig wird. Denn nur da erkennt der Jude das Wesen und den Willen Gottes. Das heißt, wo er mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen ins Gespräch kommt, wo er wütend wird über Gott, wo er Antworten verlangt, wo er Gott zur Rede zwingt, so wie Hiob das in seinem Buch tat, worauf Gott nach dem jüdischen Text auch eingegangen ist. Als weiteres fällt auf bei der Lehre des Islams, dass letztlich die Betonung auf dem Tod liegt und nicht auf dem Leben. Auf dem Tod nehme ich als Tor zum Himmel. Wenn ich sterbe, dann bekomme ich die Erlösung und den Lohn meines Gehorsams. Während im jüdisch-biblischen Text die ganze Betonung auf dem Leben ist und der Tod hingestellt wird als etwas, was schändlich ist, was zu vermeiden wäre, was man hinausschieben sollte, was Folge für eines Sündenfalles ist, was verheerend wirkt und was ja nicht gefeiert werden sollte. Die Betonung auf dem Leben ist charakteristisch für das jüdisch-biblische Verständnis. Die Betonung auf den Tod, auch durch Martyrdom, durch das Martyrium und Selbstmord, ist auch zentral in der islamischen Lehre. Auch bei afrikanischen Stammesreligionen finden wir, dass die verschiedenen Ansichten über die Wirklichkeit sich ausdrücken in den Kulturen bis hin in die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Arrangements in diesen verschiedenen Kulturen, die wir zwar bewundern mögen, weil sie so friedlich sind und weil jedes afrikanische Kind mit jedem Afrikaner spielen kann, was bei uns nicht mehr der Fall ist, in unseren größeren Städten und in der Entfremdung, die wir erfahren und empfinden. Auf der anderen Seite aber lehren die afrikanischen Stammesreligionen, wie John Mbiti, der ugandische Theologe, in seinem Buch über afrikanische Philosophie und Religion schreibt, dass immer alles schon so dagewesen ist. Das heißt, die Ältesten haben so gelebt und wir müssen es ihnen nachmachen. Es ist eine Kultur des Wiederholens, des immer wieder das Gleiche. Ja, nicht aus der Reihe tanzen. Autoritäten sind einmal festgelegt und man muss sie annehmen. Man unterwirft sich dem, was immer schon gegeben war, und wiederholt es, selbst wenn es großes Leid bedeutet. Darüber hinaus aus dem afrikanischen Verständnis der Wirklichkeit, aus ihren Religionen heraus, werden Dinge als beseelt angenommen. Das heißt, das Wasser hat eine Personhaftigkeit. Es will dort und dorthin fließen. Es hat nichts zu tun mit Erdanziehungskraft, mit Wasser, das bergab fließt, zum Meer hin. Sondern es hat etwas damit zu tun, dass hier irgendwie eine geistige Wirklichkeit wirkt, der man sich nicht widersetzen darf. Und genau das Gleiche trifft zu bei schmutzigem Wasser, bei Wurm im Auge oder bei Krankheit und Kindersterblichkeit. In unserem westlichen, nachchristlichen, im Großen und Ganzen nachchristlichen Marktgeschehen ist unsere Kultur geprägt vom Darwinismus, das heißt, der Stärkere siegt. Der Markt allein bestimmt, was moralisch ist, was zulässig ist. Über den Preis und über die Kosten wird alles entschieden. Hier werden Klassengesellschaften geschaffen, Klassengesellschaften nicht der Herkunft oder der Erziehung, sondern vielmehr des Kapitals und dadurch auch der Bildung und dadurch letztlich auch der Gesundheit. Der Rassismus, der uns in der Vergangenheit prägte und der heute immer wieder auftaucht, leider, kommt aus Voltaires Ablehnung des christlichen Zeugnisses. Voltaire, der das Erdbeben von Lissabon erlebte und damit unter der Lehre der Kirche, die damals das Gericht Gottes drein sah, Gott und das Christentum ablehnte. In der Folge führte er sein Denken dazu, dass er den Menschen unterschiedlich sah anhand von rassistischen Erscheinungen. Dort fängt man an, die Größe des Gehirns zu messen, die Gestalt der Nase zu beobachten und die verschiedenen Gesichtszüge zu klassifizieren Und der europäische Rassismus in Frankreich, in England, in Deutschland und in anderen Gegenden kommt von Voltaire her, in der Ablehnung der Aussage, die aus dem jüdisch-christlichen Bild kommt, dass es nur eine Menschheit gibt, nur eine menschliche Rasse und nicht verschiedene. Und das bringt uns als letztes in meinen Ausführungen zur christlichen Botschaft, nicht zu dem, was Kirche unbedingt bedeutet oder was der eine oder andere unter Christen erlebt haben mag. Wenn Sie die Bibel vorsichtig lesen, dann werden Sie feststellen, dass Christen nicht unbedingt glaubwürdig sind. Die Gemeinde in Korinth war voller Unwirklichkeiten und vollkommener und verwirrender geistlicher Orientierung, die nichts mit biblischem Zeugnis zu tun hat. Aber die Aussage, die im Alten und Neuen Testament drin steht, bestimmt etwas über die Wirklichkeit, der wir ausgesetzt sind, über Leben und Tod, Mann und Frau, Recht und Unrecht, Individuum und Gemeinschaft, über Zeit und über Gebrauch der Zeit, die markierend sind für eine ganze Kulturgemeinschaft, die beobachtenswert ist und beachtenswert ist. Hier nach biblischem Zeugnis geht es darum, das Leben zu bestimmen, zu bejahen. Es ist von Anfang an bestimmt, definiert. Der Gott der Bibel hat das Leben geschaffen, damit da Leben ist. Und er hat das menschliche Leben geschaffen, das ist etwas Besonderes, um die Schöpfung, die Gott unvollständig gelassen hat, weiterzuführen. Nach dem biblischen Zeugnis stehen wir nicht in einer Geschichte, die sich immer wiederholt, sondern wo Neues hinzukommt. Wo die Ehe zwischen Adam und Eva nicht etwas war, was Gott vorgeschrieben hatte, sondern was sie selbst gestalten mussten. Wo ein doppelter Auftrag besteht, von der Schöpfung an. Ein sozialer Auftrag, nämlich sich zu vervielfältigen und sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern. Und ein wissenschaftlich und schöpferischer Auftrag, nämlich sich die Welt untertan zu machen, sie zu benutzen, nicht zu zerstören, sondern sie daran Genuss zu haben, sie zu gestalten und davon zu profitieren. Hier geht es darum, eine wirkliche Geschichte anzuerkennen, die nicht irgendwie schon determiniert, so als Schicksal oder von den Sternen bestimmt oder von Gott prädestiniert hin zu verstehen ist, sondern vielmehr als etwas, was menschliches Geschehen ausdrückt. Darüber hinaus auch das Geschehen Gottes in seinen Handlungen im Ablauf der Geschichte. Hier geht es darum, die Arbeit zu schätzen als Ausdruck der menschlichen schöpferischen Tätigkeit und nicht als Fluch. Hier geht es darum, die Zeit zu nutzen, zu verwerten, zu bedenken, zu gewinnen, nicht zu verschwenden, sondern sie zu nutzen. Der ehemalige Professor hier in München, Hans Meyer, hat in einem Artikel vor einem Jahr darüber geschrieben, dass Urgott und Demokratie vom Christentum abhängen. Und in diesem Artikel beschreibt er das, dass nur das Verständnis vom biblische Verständnis von Zeit dazu beiträgt, dass man Verantwortung übernimmt für sein Leben. Alles andere ist vom Schicksal geprägt oder von Gott, Allah, oder von der Tradition der Vergangenheit oder von den Mächten, die sowieso da sind. Und ich bin immer der gepeinigte, unter dem Schicksal da niederliegende Mensch. Nur im biblischen Zeugnis geht es darum, wirklich Zeit zu gestalten, zu nutzen, sie zu fördern, sie zu bewahren, sie nicht zu verschwenden. Nur in diesem Ablauf der Zeit, worum es Paulus auch im ersten Thessalonischer Brief ging, als er an die Griechen in Saloniki schrieb, in diesem Verständnis von Zeit geht es um ein lineares Verständnis, nicht um ein immer wieder im Kreis sich drehendes Wiederholen von Zeit und Geschichte. Bei den Griechen ging es immer wieder um die Wiederholung, auch im afrikanischen Denken. Letztlich auch im Islam. Es ist immer schon so und immer schon gut genug. Und nur im biblischen Denken ist die Zeit linear. Das heißt, sie hat einen Anfang, einen Sinn und ein Ziel. Und deswegen hat unser Wesen einen Anfang, einen Sinn und ein Ziel. Was interessant ist, ist der Bezug zwischen Zeit aus biblischem Verständnis und Demokratie. Denn in Demokratie geht es darum, die Gemeinschaft zu ordnen. Und das, was geordnet ist, zu überprüfen, ob es nicht verbessert werden kann. Zu kritisieren, deutlich darzustellen, von allen Seiten zu beobachten und zu beachten und immer wieder neue Menschen hervorzurufen, die es vielleicht besser machen können, als die, die vorneweg etwas getan haben, zu tun versucht haben. Nur im biblischen Zeugnis geht es darum, wie ich eben sagte, um eine unvollständige Schöpfung, die fortgeführt werden soll. Darauf basiert all unser künstliches Wesen und unsere wissenschaftliche Intensität. weil eben nicht schon alles bestimmt ist, alles erkannt ist oder alles unbewegt einfach da sein soll, sondern gestaltet werden muss. Hier wird der Mensch anders behandelt als in irgendeiner anderen Kultur, nämlich als jemand, der aufstehen muss, um zu denken, der angesprochen wird mit Subjekt, Verbum und Objekt, mit ganzen Sätzen, die verstanden werden wollen, mit Beschreibungen, die überprüft werden können. Die Mentalität aus dem Alten Testament bis hin zu Jesus Christus ist die des Zweifels. Des Zweifels in dem Sinne, dass die Wirklichkeit, die wir nach dem Sündenfall erleben, nicht die ist, die Gott gewollt hat in ihrer Ganzheit. Und deswegen in Frage gestellt werden muss. Der Hiob, der nach Gott ruft und sagt, mit solchen Freunden komme ich nicht weiter. Gott, warum zeigst du dich nicht? Oder der Jeremias, der sagte, ich bin zwar zum Propheten berufen worden, aber ich habe mir den Beruf nicht ausgesucht. Warum muss ich bei einer solchen Gemeinschaft, solchen Freunden, solchen Nachbarn dein Wort verkünden? Oder Moses, der sagt, mit diesem Volk Israel ist nicht umzugehen. Das ist ein hoffnungsloser Fall. Aber Gott, es sei denn, dass du mit mir gehst, gehe ich auch nicht zu dem verheißenen Land. Oder Jesus Christus, der sagt, ja Gott, gibt es denn keinen anderen Weg, um die Menschheit zu erlösen? Wenn es keinen anderen Weg geht, dann bin ich bereit, ihn einzuschlagen. Aber, und diese Bereitschaft, wirklich Dinge erkennen zu wollen, in Frage zu stellen, selbst Gott in Frage zu stellen, ist typisch für das biblisch-jüdische Denken. Hier wird der Mensch angesprochen, sagte ich. Hier wird er als verständigungsfähiger Mensch angesprochen. Hier wird ein Geist geschärft. Hier wird der Mensch herausgefordert. Als drittes wird aus dem biblischen Zeugnis deutlich, dass wir die Wirklichkeit betrachten sollen von der Perspektive ihrer Anormalität, nicht ihrer Normalität. Das heißt, es sei denn, es ist schon immer schon so gewesen, bedeutet noch nicht, dass es immer so sein soll, sondern dass es auch vielleicht eine andere Alternative gibt. Nur aus der biblischen Perspektive her gibt es einen Bruch zwischen dem Willen Gottes und der Wirklichkeit, in der wir leben. Dem sogenannten Sündenfall, wo etwas schief ging in der Rebellion der Menschheit gegen Gott selbst. Als viertes wird die Geschichte als Erneuerung hingesehen, mit Ziel, die kostbar ist, die brüchig sein kann und an der ich wirken muss. Als fünftes wird der Aussage gemacht, dass wir uns begegnen nicht als darwinistische Überlebenskünstler, sondern vielmehr als diejenigen, die lieben, die Hilfe geben können, die Schmerz empfinden, die Mitleid empfinden können und die Distanz zwischen den Menschen überbrücken können durch Handlungen, durch Gespräche, durch Liebesaktionen, durch Großzügigkeit, durch Gnade und damit gegen alle Macht und alle unpersönliche Macht besonders etwas unternehmen können. Hier werden wir herausgefordert, vernünftig zu sein, Dinge zu bedenken, in der begrenzten Erwartung, nicht der Perfektibilität des Marxismus, wirklich uns dem Nächsten näher zu stellen und ihm zu begegnen und ihm zu helfen. Und als letztes, wie Hans Meyer sagt, geht es auch darum zu erkennen, dass der demokratische Staat ein Teil dieser biblischen Wirklichkeit ist oder eine Verwirklichung eines Teils dieser biblischen Aussage darstellt, weil ich nämlich zur Verantwortung gerufen bin in der Zeit. Hier gibt es keinen Heimfall in das Allgemeine, sondern ein Gericht zu jeder Tageszeit, zu jedem Tag über das, was getan wird von dem einen und von dem anderen. Ein Gericht nicht unbedingt vor Richtern unmittelbar oder als erstes, sondern ein Gericht dadurch, dass man sich informiert, dass man ins Gespräch kommt, dass man zusammen diskutiert, dass man abwägt und dann anders wählt. Nur in der Bibel gibt es diese Perspektive. Und nur aus der Bibel heraus wird der Mensch bejaht als Mensch. Andere Kulturen gibt es, Verhaltensweisen, wie sich Menschen mit der Wirklichkeit beschäftigen und wie sie damit fertig werden, sind viele an der Zahl. Aber das Leid, das dadurch hervorgeführt wird, ist auch enorm. Die Armut an geistlicher Einsicht, die Armut an geistesgeschichtlicher Perspektive, die Armut an Vorstellungen, wie es auch anders sein könnte, ist enorm groß. Wenn wir heute Menschen aus anderen Kulturen begegnen, dann geht es da nicht darum, nur zu feiern und Bilder zu machen und sich zu erfreuen an den Anekdoten, wie andere Leute leben, sondern sich auch die Frage zu stellen, wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass Afrika zum Beispiel so ein trauriger Fall ist von Investitionen, von Umverteilungen, die letztlich nur wenige erreichen und wo das Leid unter den Menschen immer wieder zuzunehmen scheint? Wie kommt es dazu, dass diese großen Verheißungen des Marxismus in der Wirklichkeit vorbeigehen, weil sie nämlich den Menschen als Menschen nicht respektieren und seine Kraft, fähig zu sein, schöpferisch tätig zu sein, nicht ausnützen vor der Angst der eigenen Vorstellungen des Individuums? Wie kommt es dazu, dass im Islam so viele Leute vernachlässigt sind, trotz allen Ölreichtums, dass die Hälfte der islamischen Bevölkerung letztlich unanstellbar ist, weil nämlich die Frau als Minderwert angesehen wird vor dem Mann und deswegen nicht ausreichende Bildung mitbekommt und die Berufsmöglichkeiten für die Frau dermaßen begrenzt sind? Wie kommt es dazu, dass solche Kulturen zwar Kulturen sind, in dem Sinne, dass Menschen sich so verhalten, gemeinsam, wiederholt, immer wieder, schön, von der Ferne aus zu betrachten. Aber wenn man aber einsteigt und sieht, dass hinter so viel Armut eben nicht nur Wüstensand, Erdbeben und Flutwellen stehen oder klimatische Konditionen, wo es schwierig ist, die Nahrungsmittel zu bekommen, sondern dass tatsächlich die Armut in großem Maße zurückzuführen ist auf das, was der Mensch glaubt. Und in dem Sinne sind wir tatsächlich in unserem Leben, in unserem Wirken, Denken und Handeln das, was wir glauben.